Frau Beer, ich brauche gleich zu Anfang mal Ihr bayerisches Insiderwissen. Was ist ein Watschenbaum?
Also erstens mal ist es kein Watschenbaum, sondern ein Watschenbaum. Das A wird ganz lange ausgesprochen.
Danke für die Verbesserung.
Ja, und ehrlicherweise heißt es normalerweise vom Sprichwort her, gleich fällt der Watschenbaum um, was quasi die Androhung einer Ohrfeige darstellen soll, dass es den als Baum gibt. Und ich bin ja Jägerin, also der kam mir in meinem Unterricht nicht vor, aber ich habe auch dazu gelernt letzten Sonntag.
Genau darum soll es gehen. Was bedeutet eigentlich diese Aussage von Ihrem Parteichef Horst Seehofer, der gesagt hat, ich möchte nicht mehr der Watschenbaum sein?
Also ich bin jetzt nicht seine Pressesprecherin.
Aber Sie haben eine Vermutung.
Ich glaube, jeder hat irgendwo eine Vermutung. Wenn ich jetzt mal raten sollte, würde ich sagen, dass er natürlich nicht, im Rest von Deutschland würde man vielleicht sagen, dass man nicht der alleinige Buhmann sein möchte für etwaige Ergebnisse.
Er möchte sein Amt zur Verfügung stellen, bevor er dieser Sündenbock ist, hat er gesagt. Sollte er das tun, Frau Beer?
Ach, da gibt es im Moment heftige Diskussionen in der Partei, das brauchen wir ja auch gar nicht negieren. Und natürlich gibt es Ortsverbände, Kreisverbände, die selbigen auch fordern. Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir mal die Koalitionsverhandlungen abwarten in Bayern, um da jetzt auch nicht mit einer Personaldebatte den Frieden stören, weil ja die CSU jetzt im Moment in München gemeinsam mit den Freien Wählern da jeden Tag am Verhandeln ist. Aber grundsätzlich sind es schwierige Zeiten, brauchen wir gar nicht schönreden. Und es sind auch Zeiten, wo die Basis auch ein viel stärkeres Bedürfnis noch hat, mitzusprechen und sich inhaltliche, aber auch an einigen Stellen personelle Erneuerungen wünscht.
Was Sie schon angekündigt haben, ist, dass eine Konsequenz ist, dass die Partei jünger, moderner und weiblicher werden soll. Warum ist das nötig und was planen Sie, Frau Beer?
Ja, also ich habe ja schon mal nicht nur geplant, sondern in die Tat umgesetzt, dass ich auch im letzten Jahr meinen Hut in den Ring geworfen habe und als stellvertretende Parteivorsitzende kandidiert habe. Das war meines Erachtens vonnöten. Da gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, du hast doch noch Zeit. Also das fand ich jetzt letztes Jahr nicht, dass man noch Zeit hat, wenn man sich umschaut, in welchem Alter auch in anderen Ländern dann auch in einer wesentlich höheren Verantwortung Politik gemacht wird. Ich habe auch nicht vor, irgendwann mal als Nachwuchshoffnung in Rente zu gehen. Und das gilt sicherlich für viele in der Partei, die mitgestalten wollen, die mitprägen wollen. Und wir haben tolle Frauen, wir haben auch tolle junge Frauen, wir haben auch tolle junge Männer. Wir müssen uns schon als Partei überlegen, wollen wir auch die Gesellschaft widerspiegeln? Wollen wir auch zeigen, dass wir eine junge, eine moderne Volkspartei sind? Und deswegen müssen wir ganz anders auf Themen reagieren in Zukunft. Also ich sage mal, jede Frau, jede Mutter kennt das mit dem Erfahren, dass man schwanger ist, ist sofort ab dem Schwangerschaftstest, den man in der Hand hält, die Situation eine völlig andere. Wie gehe ich mit Umwelt um? Wie gehe ich mit Natur um? Wie gehe ich mit Ernährung um? Was tue ich nicht nur mir an, wenn ich jetzt das Falsche esse, sondern eben auch meinem Kind? In welcher Welt möchte ich eigentlich, dass meine Kinder dann mal aufwachsen? Und plötzlich verschiebt sich diese Perspektive nicht nur aufs eigene Lebensalter, wie lange habe ich noch zu leben, sondern es ist immer noch mal mindestens eine Generation zusätzlich, die man dann mitdenkt.
Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Kilian Pfeffer und Staatsministerin Dorothee Beer. Frau Ministerin, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr für die Digitalisierung zuständig. Was konnten Sie voranbringen? Wo ist Luft nach oben? Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?
Ach, ich glaube, im ganzen Leben ist immer Luft nach oben. Deswegen bin ich da jeden Tag auch nicht zufrieden. Aber wenn ich jetzt sage, was sich verändert hat, ich habe heute erst bei einer Veranstaltung von einem Journalisten unter der Hand gehört, dass er sich bedanken wollte, dass allein durch die Tatsache, dass es mich gibt und wie es macht, das Agenda-Setting zu dem Thema schon ein ganz anderes geworden ist. Das hat mich persönlich gefreut, weil das natürlich schon mal die halbe Miete ist, dass auch das Bewusstsein für das Thema wesentlich mehr da ist. Und weil wir es auch geschafft haben, auch bei den ganzen Bundesministern so eine Neudeutsch-Awareness zu schaffen. Also jeder merkt, er muss da was tun. Jeder Minister hat irgendwie den Ehrgeiz, Digitalminister zu sein. Und das unterstütze ich total, weil ich auch hoffe, dass wir 14 Digitalminister haben, die alle so ein Klassenprimus oder eine Klassenprima in ihrem Bereich sein wollen. Jeder findet plötzlich Digitalisierung sexy und will an der Spitze der Bewegung stehen. Das finde ich ganz positiv. Ansonsten inhaltlich muss man sagen, haben wir sowohl uns in den ersten Sitzungen jetzt auch des Digitalkabinetts mit den Themen Blockchain, mit den Themen künstliche Intelligenz, aber auch Zukunft der Arbeit, wie verändert sich unsere Gesellschaft, beschäftigt. Ja, und dann haben wir Strukturen geschafft, die ich auch jahrelang gefordert habe. Nicht nur die eigene Position, jetzt nicht für mich, aber grundsätzlich. Und dann auch den Digitalrat, den wir bei der Kanzlerin angesiedelt haben, dass wir auch Arbeitsstrukturen haben, die schneller sind, die schlanker sind und die auch einfach dem Thema mehr gerecht werden.
Viele Menschen können sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was eine Staatsministerin für Digitales genau macht. Wie erklären Sie Ihren Beruf so konkret wie möglich?
Ach, ich finde, Logo hat meinen Beruf schon mal hervorragend erklärt.
Ja, jetzt gibt es, glaube ich, nicht viele Erwachsene, die denken, da kommen die Kindernachrichten und das schalte ich jetzt mal ein.
Das stimmt, aber die Kinder sind ja da meistens schlauer als die Erwachsenen. Also es sind mehrere Hüte und mehrere Funktionen und aus meiner Erfahrung in verschiedenen Funktionen der letzten Jahre war es mir zum einen wichtig, weil das im eigenen Haus, also sprich hier auch im Kanzleramt, eine Bündelung stattfindet, eine Koordinierung, weil ja auch jede Abteilung irgendwie mit digitalen Themen zu tun hat. Also auch, dass da die Abteilungen untereinander schon mal wissen, was die jeweils anderen machen. Und genauso wie im Haus, auch in der Regierung wäre es natürlich wünschenswert, wenn man es schaffen würde, dieses Silo-Denken aufzubrechen, dieses in Deutschland so hochgehaltene Ressortprinzip auch mal anzufassen.
Aber ist nicht genau das der Punkt, wie es eigentlich doch noch gedacht wird, dass jedes Ministerium irgendwie auch ein Digitalministerium sein soll, was ja im Endeffekt eigentlich heißt, schön, dass es eine Digitalministerin gibt, aber wir machen unser Ding lieber alleine.
Und genau das ist nicht der Fall. Das hat mich auch überrascht. Ich habe am Anfang gedacht, das ist viel, viel schwerer, in die Häuser reinzukommen. Es ist immer noch Luft nach oben. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied, wenn man es eben mit den letzten Jahren vergleicht. Dann neben diesen ganzen Koordinierungsaufgaben und Nervensägen der nationseienden Tätigkeiten spielt trotzdem nochmal für mich mit die wichtigste Rolle, so die Schnittstelle in die Bevölkerung zu sein. Das merke ich an allen Zuschriften. Das sind alles Menschen, die jetzt jahrelang darauf gewartet haben, da mal einen Ansprechpartner zu haben, rüberzubringen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen, dass das aber oft trotzdem diffuse Ängste sind, die vorherrschen. Und das hoffe ich halt auch in den nächsten Jahren erreichen zu können, diese Sorgen zu nehmen und dass jeder eher die Vorteile für sich selber sieht und nicht so die großen Bedenken hat.
Frau Beer, wie wichtig ist es eigentlich, dass der vielbeschworene Digitalpakt endlich umgesetzt wird, dass also der Bund ab kommendem Jahr 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen zahlen kann?
Ja, ist ganz wichtig, weil wir haben auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir auch, was die Infrastruktur betrifft, Schulen und Krankenhäuser zuerst anschließen wollen. Aber es geht natürlich nicht nur um Hardware und Software, es geht auch um Inhalte, es geht auch um Curricula, die in den Kultusministerien der Länder unterschiedlich bewertet werden. Und da mache ich mir ehrlicherweise schon Sorgen. Und deswegen brauchen wir aber schon mal so einen Grundkonsens, ob wir uns bei der Digitalisierung nicht doch mal auch aus diesem Föderalismus gedanklich verabschieden, dass da nicht nur jedes Bundesland, sondern jede Schule sein eigenes Digitalkonzept macht und wir wieder einen Flickenteppich haben und das bei den Schülerinnen und Schülern von der Leidenschaft, vom Engagement von einem einzelnen Lehrer oder von einer einzelnen Schulleiterin abhängt. Das finde ich verantwortungslos, aber da sind wir leider gedanklich insgesamt in der ganzen Republik noch nicht so weit.
Aber was wäre dann die Forderung? Ich kenne natürlich Ihre griffige Formulierung, bei der Digitalisierung kann der Föderalismus ein Totengräber sein. Ja. Aber was meinen Sie damit und wie kann es geändert werden?
Naja, die Frage ist schon, ob der Bund immer nur zahlen soll, aber die Bundesländer entscheiden ganz alleine, wie sie es ausgestalten. Und das ist ja jetzt wieder die Forderung, also wir geben das Geld, aber mitreden dürfen wir nicht. Und jetzt heißt es ja nicht, dass man sofort die kompletten Kultuskompetenzen bündeln muss, aber es wäre natürlich schon eine Möglichkeit zu sagen, was digitale Inhalte betrifft, was auch Lehrpläne betrifft, was auch die Ausstattung der Schulen betrifft, muss es so ein Level Playing Field in allen Schulen in Deutschland geben.
Einen letzten kleinen Blick würde ich gerne noch auf die Wahl in Hessen werfen, Frau Beer. Eine spannende Wahl, die da auf uns zukommt?
Ja, natürlich eine spannende Wahl.
Es gab richtig große Koalition nach der Hessenwahl?
Oh Gott, also wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich Lotto spielen. Aber ich sag mal so, dass es schon klar nicht zu einer stabilen Zusammenarbeit beiträgt, wenn einer der Koalitionspartner über die Maßen Ergebnisse einfährt, die man jetzt in Hessen nicht gewohnt ist. Also klar gesagt, Hessen war früher mal Stammland der SPD und wenn sich da wirklich was nochmal weiter und weiter nach unten entwickelt, dann ist es natürlich etwas, wo man von außen merkt, wie auch die Basis der SPD denjenigen, die hier Verantwortung tragen, täglich enormen Druck macht. Und das ist keine komfortable Situation. Ich hoffe nicht, dass es zerbricht, weil eine stabile Regierung gerade in so wilden Zeiten auch ein Wert an sich ist.
Aber welche Auswirkungen hat das auf Frau Merkel, wenn tatsächlich es nicht mehr dafür reicht, dass Volker Bouffier weiter regieren kann?
Also, dass Volker Bouffier weiter regiert, davon gehe ich fest aus. Das hat ja nichts damit zu tun, ob jetzt die Grünen oder die SPD da die stärkste Kraft sind. Die CDU wird ganz klar stärkste Kraft sein und Volker Bouffier bleibt Ministerpräsident. Also, ich sehe in dem Zusammenhang wirklich überhaupt kein großes Drama für die CDU-Seite, aber eben für unseren Koalitionspartner ist es schon eine schwierige Situation.